Guten Morgen auch von meiner Seite nochmal, die mich noch nicht gesehen haben. Luki hat vorhin gesagt, dass er sich über das erste Lied so gefreut hat, ich mich auch. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn. Ich habe mir gedacht, ich brauche auch Hilfe jetzt vom Herrn und ihr auch, ich zu reden, ihr zu hören. Und das zweite Lied war so schön, weil es so im Kern das ausdrückt, was ich mit der Predigt bezwecken will, nämlich, dass wir Gott in seiner Größe einfach anschauen und dass wir zur Anbetung kommen. Deswegen, das Thema der Predigt heißt einfach, großer Gott, großer dreieiniger Gott. Das stimmt auch nicht ganz, weil es verschiedene Aspekte noch mehr sind, aber das ist mir so das Wichtige, dass wir einfach versuchen, auf Gott zu schauen. Und gleich vorweg, alles, was ich sage, oder das meiste jedenfalls, ist für Bibelkenner und Bibelfreaks nichts Neues. Es ist eine Wiederholung. Im Lateinischen sagt man, glaube ich, Repetitorium, das kenne ich aus dem Jurastudium, man wiederholt einfach. Man macht Aspekte nochmal wichtig. Vielleicht ist aber für manchen auch manches neu, wäre auch schön. Und ich würde mich freuen, wenn ihr am Schluss einfach so den einen oder anderen Gedanken mit in euren Alltag nehmt. Lohnt sich vielleicht. Ich habe ganz, ganz viele Bibelverse. Also das schafft auch keiner, die nachzuschlagen. Ich schlage sie auch nicht nach, sondern ich habe mir die alle da rein diktiert. Wenn jemand hinterher das haben will, dann kann ich es ihm gern per E-Mail schicken. Aber ihr müsst nicht mitschreiben und auch nicht mitlesen und auch nicht an die Wand schmeißen. Das ist zu viel einfach. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, die Gliederung, die ist wichtig. Und die habe ich, weil ich nicht so begabt bin, nicht auf PowerPoint, aber ich sage es euch jetzt ein paar Mal und ihr müsst einfach gehirnsportmäßig das euch versuchen zu merken. Es ist logisch und einfach, glaube ich. Im ersten Punkt schauen wir uns die Größe und die Allmacht Gottes an. Das spiegelt wieder, was die Lieder gesagt haben. Übrigens, interessant war, dass der Luki ein bisschen was vorweggenommen hat von dem, was ich sage, und im Abendmahl auch. Da waren ein paar so Gedanken und ich habe gedacht, genau das, was ich vorhatte zu sagen. Also die Größe und die Allmacht Gottes. Zweitens, unsere Stellung zu diesem großen Gott. Drittens, unsere Segnungen und Zusagen aufgrund unserer Stellung. Viertens, Anbetung und Dank aufgrund unserer Stellung. Da kommt das Abendmahl dann auch vor. Dann fünftens, gleichwohl Herausforderungen im Alltag. Und sechstens, Ausblick, was ist denn droben? Also erstens Anbetung, Größe Gottes, seine Allmacht. Zweitens unsere Stellung zu diesem Gott. Drittens die Segnungen. Viertens die Anbetung. Fünftens Herausforderungen im Alltag. Und sechstens schauen wir mal nach oben oder voraus. Jesus, ich danke dir für das, was wir eben gesungen haben, dass unsere Hilfe von dir kommt in allen Dingen des Lebens, Herr Jesus. Und dass wir die Wunder an deinem Wort sehen dürfen und die Wunder in deiner Schöpfung. Und ich bitte dich, Herr, dass wir durch dein Wort und durch alles, was du bist und tust, Herr, dich anbeten und preisen können, dich loben, dass wir im Herzen jubeln, Herr Jesus, und uns nur ein bisschen versuchen vorzustellen, wie groß du eigentlich sein musst. Herr, ich bitte dich auch, dass du uns deine Größe mehr aufschließt, Herr. Wir sind so oft so schlau und so intelligent und so weitblickend, aber da stoßen wir irgendwie an unsere Grenzen und verstehen auch nicht ganz, wie du alles gemacht haben musst und wie du eigentlich bist und welche Macht und Kraft du haben musst. Aber ich bitte dich einfach, Herr, dass du uns dabei hilfst und dass dein Geist jetzt auch wirkt in mir und in uns und dass du verherrlicht wirst, Herr, und wir auch gesegnet sind im Leben, dir zur Ehre und zum Segen für andere Menschen, Herr. Amen. Die Größe und die Allmacht Gottes. Ich habe mir so gedacht, wie können wir uns das vor Augen führen, die Größe und die Allmacht Gottes. Und für mich persönlich ist es am einfachsten durch die Schöpfung. Vielleicht kann jemand anders das auch noch anderweitig, aber die Schöpfung ist für mich so das, was uns vor Augen steht jeden Tag. Und ich durfte mit Birgit vor einigen Tagen vier Tage lang im Gebirge verbringen. Ungefähr, hat mit der Hochzeit sogar noch zu tun, 19 Jahre verheiratet jetzt. Und wir haben die Größe der Berge gesehen. Das waren keine Riesenberge, aber die waren immerhin 2100 Meter hoch. Die sind für uns schon riesig. Ja, und dann gibt es den Blick, den weiten. Man kann wahnsinnig in die Ferne schauen mit den Augen, die so geschaffen sind, diese verschiedenen Bergketten zu sehen. Kriegt man ein bisschen ein Gefühl für Entfernung auch. Dann die tiefen Täler, wenn man oben auf den Bergen ist, wie tief das nach unten geht. Die Schönheit der Pflanzen. Auf diesen großen Bergen gibt es wunderbare kleine Pflanzen, für die ich wenig Blick habe, aber eher meine Frau. Und dann gibt es die gewaltigen Felsen, riesige Felsschluchten, Abhänge, Steine. Unter den Bergen ist alles voller Stein offenbar. Dann gibt es die Tierwelt. Das war auch so bemerkenswert. Schafe, wunderschöne Tiere einfach, Kühe, Pferde sogar. Und dann sind die Tiere auch noch geschickt. Also diese, man sieht das immer an diesen Flecken, die hinterlassen, wo die gewesen sein müssen, die Kühe. Und die sind zum Teil in wahnsinnig abgelegenen Gebieten, wo wir uns schon schwer tun, zu gehen. Felsig, da stapfen die rum mit ihren Abdrücken, scheißen hin, fallen aber nicht runter. Das ist verrückt einfach. Und dann sieht man in den Bergen auch, wie genial der Mensch ist. Wir sind schon so ein bisschen genial, wenn wir rauf und runtersteigen konnten und auch ohne runterzufallen. Dann sind wir noch Leuten begegnet, die so einen Berglauf gemacht haben, die sich da den Berg hochgejoggt sind. Also welche Kraft der Mensch aufbringen kann, welche Ausdauer, welchen Willen, Herz-Kreislauf, wie das funktioniert. Das ist verrückt, wenn man die in die Gesichter geschaut hat. Und dann ist der Mensch auch noch in der Lage, diese ganze Bergwelt zu erschließen. Also diese kleinen Berge jetzt schon, das ist schon krass. Ne? Mit diesen ganzen Seilbahnen, diese Bauten, die da die Ingenieure sich ausdenken, die Architekten machen, den Beton, den man da irgendwie hinbringt. Also der Mensch ist faszinierend gemacht. Und die Bibel sagt über den Schöpfer und die Schöpfung, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott hat es einfach gemacht. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. 1. Mose 1, Vers 1 und 3. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält auch die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt die Kammern der Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, so steht es da. Das steht im Psalm 33. Für mich persönlich faszinierend ist, was wir übrigens auch in den Liedern gesungen haben. Und Gott machte zwei Lichter. Ein Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, die Sonne und den Mond. Nach dem, was da steht, hat er es halt einfach gemacht. Einfach gesagt, sprach und es war da. Und dann steht da noch so nebenbei, das ist für mich besonders faszinierend. Ihr wisst, es kommt wieder die alte Leier. Dazu auch die Sterne, Punkt. 1. Mose 1, Vers 16. So nebenbei hat er die Sterne halt gemacht. Ne? Und jetzt, wenn man sich, also ich will nicht wieder groß ausholen, ne? Aber wenn man sich jetzt ein bisschen den Sternenhimmel anschaut, da würde ich euch animieren, schaut euch die Sterne an. Das, was wir hier sehen, ist scheinbar eine Milchstraße mit Milliarden von Sternen, die wir nicht alle sehen und erfassen und erzählen. Und dann gibt es aber noch dahinter Milliarden von anderen Lichtstraßen mit wieder Milliarden von Sternen. Und die Sterne, die hat Gott so nebenbei so an den Himmel geschmissen, offenbar. Und spätestens da muss man sich mal fragen, was ist das für ein Gott, der verstreut halt einfach so Sand hier. Ne? Wir können jetzt Sand nehmen und Sand verstreuen, ist auch vielleicht Millionen von Sandkörnern. Aber das sind so Riesensterne und die leuchten dann auch noch. Und dann sind sie auch noch irgendwie in der Bahn und fallen nicht runter und können von uns gesehen werden. Ne? Und da frage ich mich, was ist das für letztlich für eine verschwenderische Allmacht, die Gott da in den Himmel hineinschleudert. Das ist einfach für mich verrückt. Und ich persönlich glaube, und ich hoffe ihr auch, dass Gott es so gemacht hat, wie es in der Bibel steht, weil alles andere ist alternativlos. Ich habe spaßeshalber in einem wunderbaren Buch, das die Bibel auch ein bisschen erklärt und ein bisschen über die Evolution versucht nachzulesen. Und schließlich muss man wirklich auf den Nenner kommen. Wer nicht an den Schöpfer glaubt, ne, sondern meint, dass das alles durch Zufall entstanden ist, der muss viel, viel mehr glauben noch als wir. Und ich glaube sogar, dass das einfach eine Idee des Teufels ist, um Menschen auf eine falsche Spur zu bringen. Aber es ist auch wirklich sowas von abwegig. Und wer Interesse hat, auch junge Leute, gerade wenn in der Schule irgendwas anders erklärt wird, sprecht mich an, ich gebe euch das Buch, ihr könnt euch die Seiten kopieren oder fotografieren und werden euch, glaube ich, auch ein bisschen die Augen geöffnet. Und aus dem Nichts kommt nichts. Ja, und vor allem nicht so geniale Sachen, wie wir es in der Schöpfung sehen. Die Größe Gottes wird noch in vielen anderen Dingen in der Bibel deutlich. Eine Stelle, die war für mich so markant, als die 10 Gebote von Gott ausgeteilt werden, geht Mose zu dem Volk und es donnert und blitzt. Und dann sagt das Volk zu Mose, rede du mit uns, wir wollen auf dich hören, aber lass Gott bitte nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Das verdeutlicht, glaube ich, auch, ne, wie groß Gott sein muss, wenn er sich mal in seiner Pracht, in seiner Allmacht, in seiner Stärke präsentieren würde. Wenn es draußen donnert, kriegen wir vielleicht so ein bisschen ein Gespür dafür. Oder auch als Mose vom Berg Sinai runterkam, hat sein Angesicht gestrahlt. Also es war nicht so verbrannt wie unseres, wenn wir zu lange in der Sonne liegen, sondern es hat gestrahlt und lang gestrahlt. Und das beweist oder heißt, dass Gott Licht ist und anders ist als wir. Eine Stelle noch, Matthäus 8, Vers 27, kennt ihr auch, als die Jünger im Sturm waren, stillt Jesus den Sturm, dann sprachen sie, was ist das für ein Mann, dass im Wind und Meer gehorsam sind. Gott, Jesus hat nur ein Wort gesprochen und es war still. Und da gibt es noch viele, viele andere Stellen, ich habe es gesagt, wenn Jesus aus den Toten auferweckt, wenn er Kranke heilt, wenn er Dämonen austreibt, wenn er zerbrochene Herzen heilt, wenn er Brot und Fisch vermehrt, schließlich als er den Tod besiegt und aufersteht am dritten Tag, auch ohne Sünde bleibt, all das spricht für die Allmacht, für die Größe unseres Gottes, unseres Schöpfers, des dreieinigen Gottes. Und wir sollten uns vielleicht merken, dass wir uns immer mal wieder Zeit nehmen sollen, auch wenn wir nicht im Gebirge oder am Meer sind, immer mal wieder Zeit nehmen sollten, vielleicht mittels der Sterne am Himmel, die sind ja fast jeden Tag da, jede Nacht, oder auch anhand der Größe der Berge oder auch in den Weiten des Meeres, viele fahren vielleicht noch in den Urlaub, sich die Größe des Schöpfers vor Augen zu führen und zu sehen, wie klein wir dagegen sind, aber wie gut es ist, dass wir in der Hand des allmächtigen Schöpfers sein dürfen, dass wir auch keine Angst vor ihm haben müssen, wie das Volk Israel damals zum Teil hatte, sondern dass wir uns von ihm unendlich geliebt wissen dürfen. Der Schöpfer liebt uns, der alles so wunderbar gemacht hat. Und ich glaube, er freut sich, wenn wir ihn anbeten und wenn wir versuchen, seine Größe, auch in dem, was wir so sehen, ein bisschen ansatzweise zu erfassen. Wenn der Schöpfer so groß ist, dann ist die Frage, welche Stellung haben wir denn zu diesem Gott, wir kleinen Menschen? Ich habe daher geschrieben, wer den Herrn Jesus als Erlöser und Heiland angenommen hat und ihm sein Leben gab und all seine Schuld und Sünde von ihm vergeben weiß, darf Folgendes in Anspruch nehmen. Das sind jetzt auch wieder einige Bibelstellen, die euch einfach so den Sinn in den Kopf geben sollen. Du bist wunderschön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir, steht im Hohelied 4, Vers 7. Kein Makel. Und solche Dinge, Diebe, Geizige, Trunkenbolde und, sind einige von euch gewesen, aber ihr seid jetzt reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes im 1. Korinther. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht, so wie wir sind, ohne dass wir was dazu können. Wir sind gerecht, weil das Blut Jesu uns reinmacht von aller Sünde. Er hat sie, nämlich seine Gemeinde, gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Also seine Gemeinde hat die Stellung von Heiligkeit und Untadeligkeit ohne Flecken und ohne Runzel. Also wir hier können das irgendwie schlecht fassen, ne? Weil ich bin ja da und ihr seid da und es gibt manchmal irgendwie Ärger und manchmal auch Unverständnis vielleicht, aber geistlich gesehen sind wir die Glieder seines Leibes, seine Gemeinde, die Jesus erkauft hat, ohne Flecken, ohne Runzel, heilig, untadelig. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn hinweggetan und an das Kreuz geheftet. Also auch die persönliche Schuld ist getilgt und ist an das Kreuz, also an das verfluchte, altraue Kreuz von Golgatha geheftet. Belastet uns nicht mehr, kann uns niemand mehr vorhalten, auch der Teufel kann uns nicht mehr entgegenhalten. Und wenn wir mal an der Himmelstür stehen würden, ne, und der Teufel käme und sagt, du hast aber, dann würden wir einfach sagen, Jesus, wo bist du? Du hast meine Schuld getilgt, mein Schuldbrief ist weg. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist auch so etwas Wunderbares. Eine wunderbare Stellung, so eine Position, die wir schon haben, nämlich das ewige Leben besitzend. Und niemand wird uns aus der Hand Gottes reißen können. Das ist auch was, was wir uns immer wieder vor Augen halten sollten. Wir sind Erkaufte und so teuer Erkaufte, dass uns niemand mehr wegnehmen kann. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Also dieses Versprechen des ewigen Lebens. Und dann kommt was wir im Abendmahl kurz schon bedacht hatten. Wir sind Kinder, meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. 1. Johannes 3 steht es, und als ihr nun hier kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder sind es, aber Kinder, so sind es auch Erben Gottes durch Christus. Galater 4, Vers 7. Das war ein, und Markus hat noch in Römer 8, glaube ich, vorgelesen, dass wenn wir Erben sind, dann haben wir auch den kindlichen Geist Gottes, glaube ich, oder so ähnlich war es. Also Kinder des Allmächtigen dürfen wir sein, Erben seiner selbst. und dürfen ihn Abba, lieber Vater, nennen, weil wir einen kindlichen Geist haben, also den allmächtigen Schöpfer. Dürfen wir Papa, irgendjemand im Gebet, in einem Bienenwabengebet hat irgendjemand mal gebetet, Papa, und das fand ich so schön, Papa zu sagen zu Gott. Merke erstens, die Perspektive im Hinblick auf unsere Stellung ist Ewigkeit. Und Ewigkeit ist, was wir ebenso wenig fassen können, wie das, was Gott in diesem Universum gemacht hat mit den Sternen. Mein Bruder hat mal zum Beispiel erwähnt, wenn man den Ozean versuchen würde, mit dem Fingerhut auszuschöpfen und hätte es dann irgendwann geschafft, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit rum. Es ist verrückt, es ist Wahnsinn eigentlich. Zwei Aspekte, einmal Ewigkeit für uns, es ist schön, dass wir in Ewigkeit, wir kommen dann ganz am Schluss noch drauf, bei Gott sein dürfen, aber es ist genauso schlimm für die, die nicht in Ewigkeit bei Gott sein können, was uns auch anspannen sollte, ihnen den Ernst der Sache klar zu machen. Und zweitens, wir dürfen, ich habe es gerade schon gesagt, weil wir Kinder sind, anders als Mose, der zu einer bestimmten Zeit nur in die Gegenwart Gottes treten durfte, von dem so angestrahlt war, dürfen wir jederzeit, immer, jeden Tag in die Gegenwart Gottes treten und ihn und Jesus anschauen. Und wenn wir da waren, dann dürfen wir auch für die Welt leuchten, so ähnlich wie Mose auch. Aber, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht, steht in Römer 7, Vers 18. Das soll uns einfach zeigen, dass unsere Stellung als Geheiligte, als Erlöste, als Leute, die ohne Flecken sind, dass es nicht unserem Verdienst oder unserem Werk entspricht. Das wissen wir auch, weil wir aus Gnade errettet sind und weil es Barmherzigkeit ist, alleine Gottes Geschenk. Es gibt also überhaupt keinen Grund, irgendwie hochmütig oder stolz zu sein oder auch auf andere, die das noch nicht so erfasst haben, irgendwie hochmütig runterzublicken, sondern es sollte uns einfach dankbar und demütig machen. Jetzt haben wir uns die Allmacht Gottes angeschaut, die Größe, ein bisschen jedenfalls, die Stellung, die wir vor ihm haben, wenn wir seine Kinder sind. Und jetzt kommen wir zu drittens den Segnungen und den Zusagen aufgrund dieser Stellung. Da lese ich euch einfach ein paar Verse vor, die kann man x-fach erweitern, aber das geht natürlich in der Zeit nicht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Das ist eine Segnung, die im Alten Testament steht, Psalm 23, das wissen alle, die wir uns in Anspruch, die wir für uns nehmen dürfen. Er ist unser Hirte, der Herr ist unser Hirte und er führt mich auch immer zum grünen Wasser, wenn ich mich nur von ihm führen und leiten lasse. Das Volk Israel ist oft irre gegangen, wir auch, ne? Aber wenn wir uns an dem Hirten orientieren, an seinem Wort orientieren, dann wird er uns auch erquicken mit dem, was wir brauchen. Psalm 115, Vers 12, das war mir mal so ein wichtiger Vers, der mir eine Woche lang vor Augen stand, als ich im Krankenhaus war, 2016. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er denkt an dich und an mich und segnet uns. In Psalm 33 steht, jedes Auge, des Herrn Auge achten auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Also auf alle, die ihn fürchten, die ihn lieb haben, auf die achtet er mit seinen Augen, auf die sieht er. Ich glaube, Gott sieht auch alle Menschen irgendwie. Und da ist so für uns wieder so eine fantastische Vorstellung, wie soll Gott jeden Menschen sehen? Das sind zu viele einfach, ne? Das sind auch viele auf einem Haufen. Wie soll er das machen? Viele in Gebäuden, unter der Erde vielleicht auch. Wie soll er die sehen? Aber wenn er in der Lage ist, so die Sterne zu machen, ne? Die ja scheinbar noch viel mehr sind als wir und sie mit Namen kennt, das steht auch irgendwo in der Bibel, dann wird er auch in der Lage sein, alle Menschen zu sehen und auch mich zu sehen. Also auch das dürfen wir uns zu eigen machen. Gott sieht mich, weil ich ihm wichtig bin, weil ich ein Geschöpf bin. Ein nach ihm gemachtes Geschöpf. Das habe ich, glaube ich, noch ganz vergessen. Oben bei dem, ich habe es da stehen. Bei der Schöpfung. Also Gott hat natürlich nicht nur die Sterne und so weiter gemacht, sondern auch die Menschen. Und das Bemerkenswerte für mich ist, er hat ihn nicht irgendwie gemacht, sondern da steht, er hat ihn nach unserem Bilde gemacht, also nach dem Bilde Gottes geschaffen. Kann man jetzt damit machen, was man will. Wir sollen uns ja kein Bild von Gott machen. Ne? Also wir sollen uns nicht eine Figur machen und auch kein Bild malen und denken, das ist Gott. Aber er hat uns nach seinem Bilde gemacht. Also auch das heißt, dass wir ganz besondere, wunderbare Geschöpfe sind. Und das macht auch wieder irgendwie logisch, dass er uns sieht. Ja? Wenn er schon so etwas Besonderes macht, Mann und Frau, und so Gemeinschaft auch mit ihnen haben will und sich sogar für sie hingibt, ne? Dann ist doch auch logisch, dass er sich irgendwie um uns kümmern muss. Ne? Dass wir seine Aufmerksamkeit kriegen, wenn wir sie brauchen. Eine wunderbare Segnung, dass der allmächtige Gott, der so verrückte Dinge schafft, sich Zeit nimmt für uns, also für mich. Denn du bist mein Fels und meine Burg und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das finde ich ist auch so schön, dass wir uns auch flüchten dürfen zu Gott. dass wir eine Burg haben, eine Schutzburg, und dass wir jemanden haben, der uns den Weg weist. Und unter uns sind jetzt einige, die trauern, die ihre Frauen verloren haben vor kurzer Zeit. Da ist es wichtig, glaube ich, dass man sich das bewusst macht, dass ich mich bei Gott bergen darf und dass er mir auch den Weg weiterleitet und dass er auch den Weg vorangeht. Und Psalm 31, Vers 16 ist auch noch schön: Meine Zeit steht in deinen Händen. Auch das ist was, was uns Gott zuruft. Oft ist es so, dass man, egal ob man jung oder alt ist, dass man sich natürlich fragt, wie lange werde ich noch leben und wie wird mein Leben noch verlaufen und was kommt dann oder was kommt dann nicht und wie wird das alles? Gott sagt, meine Zeit oder deine Zeit steht in meinen Händen. Auch was, was uns einfach ruhig machen darf und wir wissen dürfen, Gott macht's gut, er hat alles in seiner Hand. Und dann Zusagen noch, die kann man natürlich vorher in unserer Stellung schon vor, wohl dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und das ist auch ein Zuruf an Leute, die Schuld mit sich rumgetragen haben und sie abgegeben haben, die sie aber dann immer wieder hervorkramen oder die immer noch ein schlechtes Gewissen haben. Auch da ist die Zusage einfach, wenn ich dir vergeben habe, dann habe ich dir vergeben, dann ist es weg. Dann rechne ich dir es nicht mehr zu. Also auch da mache ich einfach Mut, sich auf diese Segnung zu stützen und zu sagen, Gott, wenn ich dir eine Schuld, auch eine schlimme Schuld oder auch viele Schuld oder auch lange Schuld, wenn ich es dir hinlege und dich um Vergebung bitte und ich bitte, dass du es mit deinem Blut zudeckst, dann ist es auch vergeben und weg in die tiefsten Meere versenkt, sodass Gott ihrer nimmer gedenkt. Merke, lasst uns doch die wunderbaren Zusagen und Verheißungen Gottes für uns und unser persönliches Leben mehr und öfter direkt in Anspruch nehmen. Und ich persönlich glaube, dass wenn wir das tun, dass sich Gott darüber freuen würde und dass es ihn auch ehrt. Und dass es uns dann auch zur Anbetung führt, wie in den Liedern, dass wir dann auch jubeln dürfen, weil wir unsere Schuld los sind und weil wir Erkaufte sind und weil wir einen allmächtigen Hirten haben. Und wenn wir uns jetzt diesen großen Schöpfergott anschauen und die Versöhnung, die Jesus mit uns am Kreuz gemacht hat und die Segnungen, die wir daraus ererben, die uns darauf zugesagt sind, dann muss uns das automatisch doch eigentlich in die Anbetung führen und muss uns dankbar machen. Viertens. Im Psalm 50, Vers 23 steht, wer Dank opfert, der preist mich. Gott anzubeten ist manchmal, finde ich, ein bisschen schwierig, so schwer fassbar. Was ist jetzt genau Anbetung? Aber die Bibel sagt, Dank ist schon mal die erste Anbetung. Und dankbar kann, glaube ich, jeder von uns sein. Wir können jeden Tag für so viele Dinge dankbar sein. Und das sollten wir tun. Und ich will euch einfach Mut machen, jeden Tag dankbar zu sein für das, was Gott euch gibt. Zentrale Anbetung geschieht für mich. Oder sagen wir so, ich tue mich am leichtesten mit Anbetung im Abendmahl. Also für mich ist zentrale Anbetung Abendmahl, da wir an dieser Stelle Jesus für sein Erlösungswerk von Golgatha danken. Das und das kam heute im Abendmahl auch zum Ausdruck. Ausgangspunkt und Ursprung, ja letztlich aller Segnungen ist, unsere Stellung ist, all dem, was wir in Jesus haben, ist die Grundlage gelegt in dem, was Jesus in Golgatha getan hat. Deswegen ist das, glaube ich, der Ausgangspunkt der Anbetung, an dem man auch zurückgehen kann, wenn man Jesus anbeten mag. Und Jesus sagt zu dem Punkt sogar noch, also an verschiedenen Stellen der Bibel, Lukas 12, Vers 15 zum Beispiel, mich hat herzlich verlangt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. An anderer Stelle sieht, mich hat herzlich gesehnt, glaube ich. Also mich hat verlangt, mich hat gesehnt, danach mit euch dieses Passamahl zu essen, ehe ich leide. Das sagt er natürlich zu den Jüngern, aber ich glaube, das meint er auch jetzt noch so. Und deswegen glaube ich, dass es so der wirklich ausdrücklich erklärte Wunsch, der sehnlichste Wunsch des Herrn Jesus ist, immer wieder mit ihm das Abendmahl als Gedenkfeier zu feiern, um ihn als die Grundlage aller anderen Dinge anzubeten, ihm Dank zu bringen, ihn anzuschauen. Wir sollten daran denken, dass er das würdige und sündlose Opferlamm geworden ist, dass er keine Schuld auf sich geladen hat und dass er die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat und dass er auch die Trennung vom Vater akzeptiert hat, um uns zur Rettung zu werden. Außerdem denke ich, dass Jesus uns lehren will, dass wir ohne jeden Zweifel und unerschütterlich auf die errettende Kraft seines Opfertodes bauen dürfen, wenn es um die Frage unserer Errettung geht und unseres ewigen Heiles und unseres ewigen Lebens. Und wir können dann, ebenso wie Jesus selbst am Kreuz auf den Vater vertraut hat, auch auf sein rettendes Werk vertrauen. Jetzt will ich noch einen Gedanken einflechten, der für mich neuer interessant war. Ich weiß nicht, ob ihr ihn alle so teilt, aber ich fand ihn sehr interessant. Ich sagte, Jesus möchte, glaube ich, dass wir auf die rettende Kraft seines Opfertodes vertrauen und Werke und so weiter ausklammern. Und im Psalm 31, Vers 2 steht, Herr, ich traue auf dich, lass mich nimmer mehr zu Schanden werden, rette mich durch deine Gerechtigkeit. Herr, ich traue auf dich, lass mich nimmer mehr zu Schanden werden, rette mich durch deine Gerechtigkeit. In Vers 6 steht, Herr, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Das ist ein Psalm von David und der Kommentar schreibt, dass das Worte sind, die Jesus zu seinem Vater spricht. Und ich lese euch jetzt mal vor, was der Kommentar sagt. Ich fand es so bemerkenswert. In Vers 2 betet der Herr Jesus vom Kreuz aus zu seinem Vater. Als vollkommener Mensch lebte er stets in völliger Abhängigkeit von Gott. Jetzt, in der Stunde seiner tiefsten Angst, beteuert er sein Vertrauen auf den Herrn als seine einzige und vollkommene, ausreichende Zuflucht. Er bittet, dass er niemals zu Schanden werden müsse, weil er sich auf Gott, den Vater, verlassen hat. Dies ist ein sehr kraftvolles Gebet, denn es erinnert Gott daran, dass die Ehre seines Namens untrennbar mit der Auferstehung seines Sohnes verbunden sein würde. Es wäre ein Akt der Gerechtigkeit für den Vater, den Herrn Jesus auf den Toten aufzuwecken. Täte er es nicht, stünde der Heiland als Opfer eines irregeleiteten Vertrauens da und dies wäre eine Demütigung für ihn. Also der Gedanke, der kam mir noch nie. Jesus hat sich an das Kreuz begeben und hat sich auch in den Tod begeben, hat das Leben ausgehaucht von sich und hat sich dann vielleicht, ich weiß es nicht, ob so ist, aber hat sich dann auch auf den Vater verlassen müssen, dass er ihn auf den Toten wieder auferweckt. Bewegt den Gedanken einfach mal, ich finde es bemerkenswert, aber für uns ist vielleicht entscheidend, dass wir uns einfach auf das verlassen, was unerschütterlich verlassen, auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und weil wir wissen, dass Jesus auferweckt worden ist, ist es auch berechtigt, dass unser ganzes Vertrauen eben auf diesem Werk von Golgatha und auf dem stellvertretenden Opfer unseres Herrn ruht. Und merke, habe ich da noch hergeschrieben, also als Gedanken, die wir mitnehmen, wenn dir oder auch mir das Opfer Jesu und sein Werk auf Golgatha, das die Basis all deiner Segnungen und Zusagen ist, so wie auch das Abendmahl bislang nicht so wichtig waren, dann mache es dir doch zur Gewohnheit, Jesus jeden Tag für sein Sterben und Auferstehen und für deine damit verbundene Erlösung zu danken. Das kommt bei mir ehrlich gesagt immer zu kurz, deswegen bin ich fürs Abendmahl so dankbar, weil ich mich da bewusst konzentrieren kann, aber ich glaube, es ist was wenig Aufwand verursacht, was wir aber vielleicht auch schuldig sind zu tun, Jesus einfach jeden Tag kurz für seine Erlösung und für sein Sterben, sein Auferstehen zu danken. Bei all der Größe Gottes und bei all den Stellungen und Segnungen, die wir haben und bei all der Anbetung gibt es Herausforderungen für uns im Alltag. Fünftens. Wir sind im Alltag immer wieder herausgefordert, das weiß jeder von uns, auf Gott und auf seine Zusagen zu vertrauen, sich auf ihn zu verlassen und scheitern oft, ganz oft, wie die Jünger auch. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille und Jesus sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Markus 4, Vers 39, so sind wir, also ich zumindest, dass man um die Größe Gottes weiß, aber trotzdem so furchtsam ist und immer wieder auf die Nase fällt. Herausforderungen sind zum Beispiel, darum sorgt nicht für den morgigen Tag oder für den anderen Tag, denn der morgige Tag wird für das eine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat, Matthäus 6, Vers 34. Wer kennt nicht von uns, dass wir sorgen für den morgigen Tag? Was bringt er, was bringt er nicht? Was könnte passieren? Herausforderung ist einfach zu sagen, Gott, ich will nicht mehr sorgen, sondern will dich sorgen lassen. Oder der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt, denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Auch das ist vielleicht eine Herausforderung zu wissen, wir dürfen eigentlich sein wie grüne Bäume, die immer genährt werden von dem Hirten, der uns auf die Weide führt oder der uns Wasser gibt. Und wir müssen nicht Angst haben vor einem dürren Jahr, weil der große Gott uns so lieb hat und so groß ist. Oder Sprüche 3, Vers 5 und 6, ein ganz wertvoller Vers für mich, vielleicht auch für jeden von uns. Verlasse dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen super Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Wozu neigen wir denn in der Regel? Zu planen, zu überlegen, zu taktieren, zu durchdenken. Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Auch das ist eine Herausforderung für den Alltag. Was nicht heißt, dass wir unseren Verstand ausschließen und ausklammern müssen. Ne? Nein, aber in vielen Dingen ist es gut, einfach auf Gott zu trauen. Weitere Herausforderungen sind, es ist auch noch, das kam auch im Abendmahl angelehnt, Olaf hat es, glaube ich, im Alten Testament gelesen, 2. Könige war es, glaube ich. Ich tat große Dinge, ich lese aus Prediger 2, Vers 4, 8 und 11. Ich tat große Dinge, ich baute Häuser, pflanzte Weinberge, ich sammelte mir auch Silber und Gold, Klammer auf, wir sammeln Geld, Klammer zu, bauen aber auch Häuser, keine Weinberge. Da ich aber sah, all meine Werke, die meine Hand gemacht hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel. Das war das Wort, was da kam, eitel und Taschen nach Wind. Und kein Gewinn unter der Sonne. Das finde ich auch ganz bemerkenswert, dass wir das so uns ins Herz schreiben lassen müssen, dass bei allem, was wir tun, ich meine, wir müssen irgendwo wohnen und wir verdienen Geld, wir können es auch irgendwie anlegen und auch verbrauchen und ich glaube es auch genießen, aber wir sollen uns klar machen, letztendlich, das hat die Renate gesagt, bei ihrer Mama ist es jetzt so, die auf dem Krankenbett liegt, da spielt das alles keine Rolle mehr. Bei der Hanna war es auch so, auf der Palliativstation, da spielt alles, was irdisch wertvoll war, nicht mehr die geringste Rolle. Und das alles, glaube ich, spielt sich im Herzen ab. Deswegen bitten wir einfach Gott, dass er unsere Herzen bewahrt, dass wir uns nicht an die Häuser, nicht an die Weinberge, nicht an Gold und Silber hängen. Und alles, was wir schaffen können, weil er kann es uns ja in einer Sekunde nehmen und dann spielt es keine Rolle mehr. Und dann die Konsequenz aus dem ist, Matthäus 6, Vers 33, auch wieder eine Herausforderung, finde ich, im Alltag. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Da bringt man Gott Vertrauen entgegen. Ne? Wenn ich nach seinem Reich in erster Linie trachten würde, dann verspricht er mir, dass er alles andere, was ich noch tun muss oder was ich leisten muss, geben wird. Kolosser 3, Vers 2, so ähnlich, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Auch da bin ich oft ganz anders. Sondern man trachtet natürlich nach dem, was sichtbar ist, was man kaufen kann, was man anschauen kann, was man schmecken kann und so weiter. Ihr wisst das alle selbst. Aber Gott sagt, glaube ich, genieße meine Schöpfung und freue dich an dem, was ich dir gebe, aber trachte auch oder in erster Linie nach dem, was droben ist, weil es besser für dich ist. Merke, um im Alltag und bei alltäglichen Situationen und auch Entscheidungen immer mehr auf Gott vertrauen und in ihm ruhen zu können, uns ihm auch bedingungslos hinzugeben, hilft es uns sicherlich, seine Größe und seine Allmacht vor Augen zu haben, seine Schöpfergröße, unsere Stellung vor ihm zu realisieren, die uns durch Jesus zugesagten Segnungen und Verheißungen in Anspruch zu nehmen, auf ihn und seine Herrlichkeit zu sehen und uns einfach immer wieder auf das Wort zu stellen. Also mit anderen Worten, wenn ihr die Punkte 1 bis 4 der Predigt immer wieder vor Augen habt, dann glaube ich, wird es im Alltag auch leichter, sich dem Herrn hinzugeben. Wir hatten im Hauskreis mal darüber gesprochen, hat Markus Schiller gesagt, so Quintessenz, mit was wir uns fühlen, mit dem werden wir auch erfüllt sein. Wenn Gottes Wort über unsere Augen, in unser Herz hineindringt, dann wird uns das Wort erfüllen. Und Wolfgang Steinbach hat vorhin Abend mal so ähnlich gesagt, auch die Nähe zu Jesus werden wir immer haben, wenn wir sie suchen. Ja, suchen wir die Nähe, dann werden wir auch erfüllt sein von seinem Frieden, von seiner Herrlichkeit. Wenn wir aber die Herrlichkeit des Herrn Jesus im Himmel anschauen, wird das zweierlei in uns bewirken. Es wird uns von irdischen Dingen lösen erstens und uns eng mit ihm in der Herrlichkeit verbinden. Und zweitens, es wird uns in unserem täglichen Leben ihm ähnlicher machen, indem wir seinen Fußspuren nachfolgen. Also trachten wir nach irdischen Dingen, dann wird uns unser Herz das füllen. Trachten wir nach himmlischen, dann wird Jesus uns erfüllen und uns bestimmen. Und wird uns dann auch helfen, uns von irdischen Dingen zu lösen. Sechstens noch Ausblick. Was ist droben? Also wir sind ja aufgefordert worden, trachtet nach dem, was droben ist und nicht so sehr nach dem, was hier auf der Erde ist. Oft sind wir, also ich sage es mal ich, ihr vielleicht nicht, so wie Lot. Abraham hat ihm die Wahl gelassen. Ne? Was hat er sich erwählt? Das kostbare Land, also irdisch ausgerichtet. Und richten uns hier oft auch so ein, als ob hier alles ewig Bestand hätte. Und dann führt dies auch dazu, dass wir uns ungern von schönen Dingen trennen. Also, dass wir auch gar nicht irgendwie hier weg wollen. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch wirklich von Herzen sagen kann, ich würde jetzt, so wie Paulus, jetzt auf der Stelle, wenn ich die Wahl hätte, lieber bei dir sein, als hier zu bleiben. Ich gestehe, ich hätte da jetzt meine Bedenken. Also für mich persönlich, weil es hier noch ganz schön ist irgendwie. Und weil man vielleicht gebraucht wird, denkt, gebraucht zu werden. Ganz anders Abraham, der wusste, dass er hier keine bleibende Stadt hat. Wenn wir aber auch in unserem Leben auf der Erde schon immer wieder aufgefordert werden, nach dem Reich Gottes zu trachten und nach dem, was droben ist, dann wollen wir ganz kurz uns noch vor Augen führen, was uns denn da droben so erwartet, was da ist und was es vielleicht auch wirklich erstrebenswert macht, nach dem zu trachten. Lazarus und der reiche Mann. Lukas 16, Vers 19 will ich euch nicht vorlesen, aber ihr könnt es mal mitnehmen. Finde ich eine ganz aussagekräftige Geschichte der Bibel. Aus meiner Sicht auch kein Gleichnis, weil Namen genannt sind, zumindest der von Lazarus. Lazarus wurde, nachdem er tot war, von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Dem ging es da gut, sehr gut. Wohingegen der Reiche, steht da auch ausdrücklich, nun in der Hölle war und Qualen erlitt. Und es war eine Kluft zwischen ihnen. Und der reiche Mann bedauerte aus meiner Sicht auch, dass er zu Lebzeiten nicht klüger war. Das soll uns den Blick öffnen für das, was kommt, wenn wir in Jesu Hand sind, soll uns aber auch den Blick öffnen für das, was kommt, wenn wir nicht in Jesu Hand sind. Nämlich dann sind wir in der Hölle. Und wenn manche Leute sagen, dass man das Wort Hölle doch nicht erwähnen darf, weil es zu grausam ist, dann sage ich, aber es steht da in der Bibel. Ne? Gott sagt es uns auch. Und deswegen würde ich sagen, bleiben wir einfach bei dem, was in der Bibel steht. Und die Bibel spricht von Hölle und die Hölle ist nicht witzig. Aber aus der Hölle kommt man immer raus. Und ich habe vorhin gesagt, dass das, was unsere Stellung betrifft, mit Ewigkeit zu tun hat. Und die Ewigkeit können wir uns ebenso wenig vorstellen wie die ganze Sternenwelt, die Gott gemacht hat. Aber ewig heißt immer, ewig bei Gott zu sein ist schön und das ist wirklich eine schöne Aussicht. Aber ewig in der Hölle zu sein ist eine furchtbare Aussicht. Und es sollte jeden, der nicht sicher weiß, dass er in Gottes Hand ist, dazu bringen, das mit Jesus zu klären. Und es sollte uns auch ermutigen, Leute, von denen wir glauben, dass sie nicht in Gottes Hand sind, einfach mit der Wahrheit zu konfrontieren. Nicht unbedingt, um ihnen Angst zu machen, aber ihnen einfach die Wahrheit vor Augen zu führen, sodass sie hinterher nicht sagen können, er hätte ich es nur mal gewusst, ne? So wie der reiche Mann in Bezug auf seine Familie. Jetzt was Schönes. Jesus bereitet uns, seinen Kindern, Wohnungen. Sagt er x-mal, ne? Deren Schönheit wir nicht mal ermessen können. Es gibt auf dieser Welt so viel schöne Gebäude. Also Tino zum Beispiel, der hat, weiß ich, so Vorstellungen von schönen Gebäuden. Ich liebe auch schöne Gebäude und es gibt Architekten, die sie planen, entwerfen. Menschen, die Schönheit in sich tragen und die auch aufs Papier bringen und dann noch Leute, die es ingenieurmäßig umsetzen, Bauern, ganz verrückte Dinge. Und derjenige, der diese Gabe der Schönheit, des Schaffens, der vielleicht auch der Fantasie und so weiter, in uns hineingelegt hat. Wir haben sie nicht von uns, ne? Sondern Gott gibt diese Gabe hinein, dass wir was schön finden oder was Schönes machen, was Schönes zeichnen können. Derjenige, der der Erfinder all dieser Schönheitsgedanken ist, derjenige baut uns Wohnungen. Und jetzt könnt ihr mal eure Fantasie spielen lassen, wie schön diese Wohnungen sein müssen. Lasst einmal eure Fantasie reinlauf. Wir werden Gott und Jesus von Angesicht sehen. Das ist vielleicht noch viel wichtiger als diese schönen Wohnungen. Jesus als das Lamm, das geschlachtet ist, der steht in Offenbarung 5, Vers 12 so schön, was wir auch im Abendmahl öfter mal lesen, dass niemand das Buch auftun konnte, aber Jesus, das geschlachtete Lamm schon, das würdig war zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Preis und Lob, denjenigen, der die Grundlage all unserer Stellung, unserer Segnungen, unserer Rettung ist, werden wir von Angesicht sehen und den Vater auch, ohne dass wir vergehen. Und Offenbarung 21, Vers 4 steht noch, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Die Tränen, die es hier auf der Erde gibt, die wird es dann nicht mehr geben. Und der Tod wird auch nicht mehr sein, der oft so krass dazwischen funkt. Auch Leid wird es nicht mehr geben, auch Geschrei nicht mehr, auch kein Schmerz mehr. Weil Gott sagt, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 18 steht noch. Nochmal auf die Wohnungen. Mauerwerk aus Jaspis. Jaspis ist die Mutter aller Edelsteine, habe ich nachgelesen. Und die Stadt wird aus reinem Gold gleich reinem Glas sein. Also bestimmt schön. Sehr schön. Und dann der letzte Vers der Bibel oder der vorletzte heißt, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und ich habe mir so gedacht, vor dem Hintergrund dessen, was uns zugesagt und verheißen ist, auch was die zukünftigen Dinge betrifft, nach denen wir trachten sollen, nämlich nach dem, was droben ist, diese Gemeinschaft mit all den Erkauften, die Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, in wunderschöner Umgebung, die sollte uns vielleicht dazu animieren, Gott mehr zu bitten, trotz der Schönheit der Welt und all dem, was wir hier an Genuss haben, uns noch mehr zu freuen, freuen zu können auf das, was kommt. Bitten wir doch Gott auch immer wieder darum, uns eine zukünftige Perspektive zu geben, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Jesus, wir möchten dir danken, dass wir Erkaufte sind, dass wir beseelt sind mit deinem Geist, der uns dein Wort aufschließt und der uns klar macht, dass du, Vater, mit dem Sohn alles geschöpft hast, auch wenn wir es nicht verstehen und wenn wir nicht alles ergründen können. Wir danken dir, dass wir zugesichert wissen, dass wir deine Kinder sind und dass wir ewiges Leben haben und dass wir hier auf dieser Erde von dem Hirten getragen sind. Und das soll uns zur Anbetung führen, Herr Jesus, jeden Tag dir Dank sagen für alles, was du tust. Auch in den kleinen Dingen, Herr, bist du immer wieder da. Und wir möchten dich bitten, dass du uns in den Herausforderungen des Alltages auch wachsen lässt, Herr. Dass wir dich ehren, dass wir auch uns selber entlasten, Herr Jesus, indem wir ohne Sorge sind, sondern mehr auf dich harren, indem wir dann Segen für unsere Familien und Kinder sind, auch für unsere Nächsten, Herr Jesus. Und ich bitte dich für mich und vielleicht auch für uns, dass wir uns hier nicht so heimisch einrichten, sondern dass wir auch in Gedanken und Sinnen mehr nach dem trachten, was du für uns vorbereitet hast, weil du das ja auch so willst. Weil du möchtest, dass wir uns auf dich freuen und weil du dich freust, Herr Jesus, werden wir dich und deine Herrlichkeit sehen. Wir loben dich einfach, du großer Gott, und danken dir, dass wir dich kennen dürfen.